Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, lässt sich eigentlich im Kloster über Ehebruch predigen? Kann man das? Soll ich das? Das waren, muss ich gestehen, meine ersten Gedanken, als ich den Predigttext aufschlug, diesen Abschnitt, der in der Lutherbibel mit Jesus und die Ehebrecherin überschrieben ist. In der Auseinandersetzung mit diesem Text bin ich auf viele ganz erstaunliche Wendungen gestoßen. Zum Beispiel auf die Tatsache, das wusste ich nicht, dass dieser Text erst seit 40 Jahren Grundlage für regelmäßige Predigten ist. Zuvor galt er offenbar als zu heikel oder zu wenig aussagekräftig. Und das nicht nur in klösterlichen Zusammenhängen. Ich möchte gerne diese bekannte Geschichte, heutzutage sehr bekannte Geschichte, aus verschiedenen Perspektiven mit Ihnen erkunden und den erstaunlichen Wendungen darin nachspüren. Aber hören wir also erstmal zunächst aus dem Johannesevangelium im 8. Kapitel. Jesus aber ging zum Ölberg. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Der Text. Die Überlieferung dieser Geschichte ist überaus spannend. Normalerweise spielt sie ja bei Predigten keine Rolle, aber hier möchte ich sie erwähnen, denn in den frühen handschriftlichen Bibeln der ersten Jahrhunderte wanderte diese Geschichte immer wieder im Johannesevangelium hin und her. Einige sagen sogar, sie kommt ursprünglich aus dem Lukasevangelium. Und vor allem in einigen alten Bibeln fehlt sie völlig. Es gab wohl schon sehr früh eine Diskussion darum, sie erregte Anstoß. Offenbar ertrugen es viele Gemeindeglieder und Gemeindeleiter nicht, dass eine Ehebrecherin im Neuen Testament straffrei davonkommt. Wir wissen von dieser Diskussion, weil der Kirchenvater Augustinus sich leidenschaftlich genau für diese Geschichte stark macht. Ausgerechnet Augustinus, der als einer der Väter der rigiden christlichen Morallehre gilt. Er sagt, es sei ein Ausdruck des Kleinglaubens, ja sogar einer Feindschaft gegenüber dem wahren Glauben, wenn Menschen diese Geschichte aus ihrer Bibel entfernen würden. Es beruhe auf einem Missverständnis, sagt Augustinus, dass Frauen hier ein Freibrief zum Sündigen gegeben würden und Männern. Das übersehe nämlich, dass Jesus am Ende eindeutig sagt, sündige nicht mehr. Es ist also keineswegs selbstverständlich, dass wir heute diese Geschichte vorliegen haben und sie uns als Teil der Bibel überliefert ist. Außerdem hält sie noch einige andere bemerkenswerte Hintergründe parat. Sie ist wunderbar plastisch erzählt und zugleich wirkt sie etwas idealisiert. Denn Prozesse für Kapitalverbrechen, wie das hier wohl einer war, die haben ihren Grund in den Geboten der Tora, das wird ja auch angeführt. Aber jüdische Gelehrte hatten schon sehr früh juristische Bremsen eingebaut. So ein Prozess war ziemlich kompliziert und konnte mal nicht ebenso spontan nebenbei stattfinden. Lynchjustiz, wie sie heute immer wieder gibt, scheint hier ausgeschlossen gewesen zu sein, meinen die Forscher, zumal es ja sich im Bereich des Tempels ereignet. Außerdem hat mich persönlich erstaunt zu erfahren, dass Steinigungen für Ehebruch zur Zeit Jesu gar nicht mehr üblich waren, jedenfalls nicht mehr belegt sind. Eine Vermutung ist, dass diese Geschichte, die ja zur Zeit Jesu spielen soll, eine spätere innerchristliche Auseinandersetzung widerspiegelt, nämlich darum, wie man mit Moral umgehen soll, wie Gemeindeleitung mit moralischen Verfehlungen umzugehen hat. Denn während die Schriftgelehrten und die Pharisäer sozusagen nur Verkleidungen, Platzhalter für die Sittenwächter der damaligen Zeit, für Bischöfe und Moralapostel der ersten Jahrhunderte. Und auch wenn diese Geschichte sehr im Sinne Jesu spricht, ist sie möglicherweise so nicht passiert. Jedenfalls nicht mit Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten als den Protagonisten. Vielmehr könnte es so eine Art literarische Projektion sein. Ein in den ersten Jahrhunderten der Christenheit brennendes Thema, nämlich Umgang mit moralischen Verfehlungen, wird in die Zeit Jesu zurückverlagert und so gelöst. Eine erstaunliche kirchengeschichtliche und bibelhistorische Wendung. Sie nimmt nichts von der Aussagekraft dieser Geschichte, sie fügt eher noch mal eine Ebene hinzu. Die Männer. Die Männer spielen in dieser Geschichte eine sehr unrühmliche Rolle zunächst. Während Jesus am frühen Morgen schon, so heißt es, auf dem Vorplatz des Tempels sitzt und die Schrift auslegt und das Reich Gottes verkündigt, da bahnen sich plötzlich Schriftgelehrte einen Weg durch diese Menschenmenge und sie brachten eine Frau und stellten sie in die Mitte, heißt es. Das dürfte an sich schon ein gewaltvoller Vorgang gewesen sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass diese Frau gezerrt und geschubst und hingestellt wird wie ein Objekt, wie eine Sache. Und das war sie dann wohl auch in mehrfacher Hinsicht. Im Griechischen heißt es original übersetzt, ein Ehebruch wurde mit ihr begangen. Ob sie tatsächlich ein willenloses Opfer war oder nicht, wissen wir nicht. Auffällig ist jedoch, dass keine Zeugen beigebracht werden, wie bei einem Prozess üblich. Oder waren etwa die Pharisäer und Schriftgelehrten selbst die Zeugen? Und noch auffälliger, es fehlt der Mann. Es fehlt der Mann, der dieses Vergehen mit ihr begangen haben soll. Wurde er laufen gelassen? Ist er entwischt? Es wird überhaupt nicht erwähnt, als wenn es so eine kleinliche Nebensache wäre. Dabei steht in den Geboten ausdrücklich, dass, wenn die Todesstrafe vollzogen wird, Frau und Mann zu Tode kommen sollen. Hier scheint etwas faul. Und ich glaube, das ist es auch. Denn diese Frau ist nur ein Mittel zum Zweck. Es geht überhaupt nicht um sie. Sie ist auch in diesem Sinne ein Objekt. Sie wurde schlicht benutzt, um Jesus einen Strick zu drehen. Hier werden ganz andere Dinge verhandelt als ethische Fragen oder Moral. Hier geht es um Macht und Kontrolle. Es geht um Autorität oder in Jesu Worten um Vollmacht. Und die deckt die Doppelmoral der handelnden Amtsträger auf. Die Frau. Sie trägt keinen Namen, aber immerhin wird sie die Frau genannt und nicht die Ehebrecherin, wie Luthers überschreibt. Wer war sie? Wir können nur mutmaßen, uns ihr annähern. Die Tatsache, dass sie gesteinigt werden sollte, könnte darauf hinweisen, dass es kein regulärer Ehebruch war. Denn dafür hätte es nach geltendem Recht damals keine Steinigung bedurft. Möglicherweise aber war sie verlobt, denn dafür soll gesteinigt werden, heißt es. Dann wäre sie noch sehr jung gewesen, 13, 14 Jahre vielleicht, in unseren Augen ein Kind, fast. Und wie kam es zu diesem sexuellen Fehltritt? Hat sie es aus freien Stücken getan? War sie eine Liebende? Falls sie verlobt war, so wurde ihr Ehemann vermutlich von den Eltern ausgesucht, wahrscheinlich gegen ihren Willen, wie es in vielen Ländern dieser Erde noch üblich ist. Vielleicht hat sie sich in dieser Situation mit einem Mann verbunden, den sie wirklich aus ganzem Herzen geliebt hat, bevor sie mit einem anderen verheiratet wurde. Dann wäre sie ein ungeheures Risiko eingegangen, denn ihr Leben physisch und sozial stand auf dem Spiel. Welche Leidenschaft muss diese Frau getrieben haben? Welche Sehnsucht nach Erfüllung, nach einem echten Gegenüber, nach einem Mann, der sie sieht? Vielleicht auch danach, endlich handelndes Subjekt ihres Lebens zu sein und nicht Teil des Haushalts, das wie ein Stück Vieh einfach weitergegeben wird. In einem biblischen Liebeslied, dem Hohen Lied der Liebe, wird unverblümt besungen, wie zwei Liebende sich heimlich treffen, sich einander hingeben, sich freuen an ihren Körpern und ihrer Sinnlichkeit. Vielleicht hat auch das sie inspiriert, wer weiß. Aber wir wissen noch nicht mal, ob diese Frau wirklich eine Liebende war. Vielleicht wurde sie auch verführt, gedrängt, missbraucht. Wenn ich mir das perfide Verhalten der Pharisäer und Schriftgelehrten so vor Augen führe, die auf alle Fälle Jesus eine Falle stellen wollen, dazu die Tatsache, dass die Ankläger vielleicht gleichzeitig als Zeugen fungiert haben und die Tatsache, dass der andere Täter, der Mann, fehlt, dann kommt mir der Gedanke, ob das Ganze nicht vielleicht einfach nur inszeniert war. Eine inszenierte Vergewaltigung, um Jesus an den Kragen zu gehen, mit dem Kollateralschaden einer Frau. Eine gewagte Vermutung, ich weiß. Aber eine erstaunte, staunliche Wendung, die mir nicht ganz abwegig erscheint in dieser Auseinandersetzung mit dem Text. Männer, die um alles in der Welt Macht und Kontrolle wollen, schrecken oft vor nichts zurück, wie wir aus der Geschichte und der Gegenwart wissen. Und oft genug versuchen sie sich dabei auch noch einen moralisch sauberen Anstrich zu geben. Jesus, er ist massiv in der Zwickmühle. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihm eine geschickte Falle gestellt. Er scheint nur die Wahl zu haben zwischen zwei schlechten Alternativen. Stimmt er dem zitierten Gebot von Mose zu, muss die Frau sterben. Stellt er sich gegen Mose und die Propheten, dann bedeutet das wohl sein Ende. Wir alle kennen solche Zwickmühlen nicht ganz so dramatisch in aller Regel. Ich neige dazu, in solchen Fällen die etwas bessere von den beiden schlechten Alternativen zu wählen. Und wenn ich gut bin, dann versuche ich noch etwas zu verhandeln. Vermutlich hätte ich anstelle von Jesus argumentiert, hätte Schriftstellen gesucht, die eine mildere Strafe nahelegen, oder vielleicht wäre mir ein Verfahrensfehler aufgefallen oder Widersprüche in der Argumentation. In jedem Fall hätte ich mich vermutlich in eine sehr unerfreuliche und unschöne Diskussion verstrickt. Jesus wählt einen dritten Weg. Er findet einen kreativen Ausweg zwischen den beiden schlechten Alternativen. Er tut das Unerwartete, nichts. Er, der Sitzende, beugt sich vor, schaut nach unten, geht aus dem Blick, während wo alle anderen Blicke auf ihn ruhen. Er geht sozusagen aus der Schusslinie, taucht unter der Angriffswelle durch und schaut auf die Erde, auf den Boden, auf dem sie alle stehen. Es ist der Boden des Tempelbezirks. Es ist heiliger Boden. Mit seinem Schweigen öffnet er einen heiligen Raum. Nach der schweren Anklage, bei der vielleicht schon die ersten Männer massive Steine in den Händen halten, bringt er auf einmal Leichtigkeit ins Spiel. Er schreibt in den Sand und wendet ihre Aufmerksamkeit von den harten Steinen der Anklage zum staubleichten Sand. Er schreibt auf die Erde Buchstaben, Worte, die der Wind verwehen und Füße zertrampeln werden. Kein Gesetz in Stein gemeißelt. Nichts Endgültiges, vergänglich wie Staub, von dem wir alle genommen sind und zu dem wir alle wieder werden. Jesus führt die Menschen in die Stille, zu dem, was ist, zu sich selbst, zu Gott. Und mit der Stille kommt Unruhe auf, Unbehagen, einige murmeln schon, andere drängen, na, was ist denn jetzt, was sagst du, sag schon. Und Jesus beugt sich von der Erde hoch, der von euch, der ohne Sünde ist, sagt er, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und dann beugt er sich wieder nieder, taucht wieder ab, schreibt in den Sand. Er ist der Allerniedrigste in dieser Szene. Alle stehen, er gebeugt. So lässt er die Worte wirken, führt die Männer wieder in die Stille, zu sich, zu Gott, auf den Boden der Tatsachen. Er lässt sie dazu stehen. Und sie stellen sich ihrer Realität, ihrem Hochmut, ihrer Doppelzüngigkeit, ihrer Arroganz, ihrem Begehren vielleicht, ihrem Machthunger, ihrem Kontrollwahn, ihrer Besitzgier, ihrem Ich-Verhaftetsein, der andere als Objekt benutzt, ihrer Lieblosigkeit gegenüber den eigenen Frauen vielleicht, ihrer Gottesferne, ihrer Sünde. Vielleicht steckt auch darin ein Stück Botschaft für die Späteren, die das überliefert haben. Nehmt euch ein Beispiel an diesen jüdischen Pharisäern und Schriftgelehrten. Was sie können, das könnt ihr auch, ihr alle, die ihr verantwortlich seid für christliche Moral in der Gemeinde, ihr Bischöfe und Pfarrerinnen und Gemeindeleiter. Schaut zuerst auf euch und euer Verhalten. Zieht den Balken aus eurem Auge, bevor ihr andere richtet. Wie ein Aikido-Kämpfer wendet Jesus die Angriffsenergie, die auf ihn zukommt, zurück zu denen, die sie ausgeschickt haben. Gewaltlos wendet er das Schicksal der Frau und sein eigenes zunächst. Und die Männer wenden sich ab. Die Lebenserfahrenen zuerst, dann die anderen, dann das Volk. Jesus wendet sich nicht zu ihnen um. Er schaut ihnen nicht nach. Er bleibt bei sich in seiner Mitte. Mitten auf dem leeren Tempelvorplatz sitzt er da, in den Staub gebeugt. Vor ihm steht die Frau. Die Frau. Endlich findet sie ihre Stimme. Für zwei Worte nur. Niemand, Herr, stammelt sie. Als er sich aufrichtet und sie fragt, wo sind Sie, Frau? Hat niemand dich gerichtet? Es ist niemand mehr da, der sie zum Objekt macht. Nur einer ist da und der sieht sie. Er weiß genau, was sie getan hat. Er weiß, es ist nicht in Ordnung, aber er verurteilt sie nicht. Dieser eine ist genug, mehr als genug. Er schenkt ihr das Leben, er schenkt ihr Ansehen. Alles ist gewendet. Und weil sich niemand gegen sie wendet, braucht sie es wohl auch nicht zu tun. Sie wendet sich um und geht. Sie ist frei. Erstaunliche Wendungen. Lassen auch wir uns wenden von ihm. Amen.